Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Predigttext für heute steht im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung. Und das vorletzte Kapitel, eigentlich ein Abschnitt, der sich über das vorletzte und letzte Kapitel hinzieht. Wir hören und lesen den Text Offenbarung 21, die Verse 1 bis 7. Danach sah ich, es geht um Johannes den Seher, auf der Insel Patmos festgehalten, und er sieht Sachen. Gott zeigt ihm Sachen, seine Wirklichkeit. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen: Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern, und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß: Seht, ich mache alles neu. Und er befahl mir: Schreibe die Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Dann sagte er zu mir: Nun ist alles erfüllt. Ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Das alles wird das Erbe dessen sein, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht. Und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Neulich war ich allein im Pfälzerwald wandern. Wunderschön. Alles dabei gehabt, vom Nebel und der Kühle, totale Stille, bis hin, wenn die Sonne dann reinscheint und sich das Sonnenlicht bricht zwischen den Bäumen, der Ausblick auf die Rhein-Neckar-Ebene. Und als ich wiederkam, fragte mich jemand, ich glaube, es war meine Frau, und gute Gedanken gehabt. Und ich so: Gute Gedanken? Vor allen Dingen war es erstmal gut, überhaupt da zu sein. Es hat sich wie auf mein Herz gelegt. Es war Balsam, diese Zeit. Vielleicht geht es manchmal anderen darüber auch, wenn er ein gutes, ein schönes Bild gesehen hat, ein Motiv oder einen schönen Film. Und man fragt: Na und? Was ist die Botschaft davon? Welche Botschaft? Es war einfach nur schön. Guck es dir an. Es hat was mit mir gemacht. Ich ging erfüllt da raus, aber ich kann das noch gar nicht so richtig in Gedanken fassen. Das liegt daran, dass Bilder auf uns wirken anders als nur Worte. Worte treffen erst einmal unser Kopf, unser Denken, und dann geht es vielleicht ins Herz. Bilder haben die Eigenschaft, viel tiefer noch hineinzugehen in die Seele, uns zu prägen. Und manchmal kommt dann der Verstand erst hinterher. Und wir müssen erst mal versuchen, dann erst mal das wirken zu lassen. Manchmal stehen wir und es legt sich so ein Bild schon auf uns und es macht was mit uns. Das ist der Grund, warum die Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, voll ist mit Bildern. Es ist nämlich ein Trostbuch. Es ist ein Trostbuch, was vor allen Dingen Leuten in einer schwierigen Zeit Christen helfen sollte. Und deswegen ist es voll mit Bildern. Sie brauchten andere Bilder, Gegenbilder, gegen diese schwere Situation, gegen das, was sie täglich sahen. Sachen, die sich auf ihre Seele legten, die wie Balsam waren und die tiefer gingen als nur gute, warme Worte. Und so ist es auch hier. Das ist ein wunderschönes Bild, was gezeichnet wird. Eigentlich sind es mehrere Bilder, mehrere Motive, die gemalt werden. Und sie sind auch für uns als Trost gedacht heute. Nun, wir schauen uns dieses Bild an, was uns der Seher Johannes vor Augen malt. Das heißt eigentlich, Gott malt es ihm vor Augen. Und wir schauen an, was ist da eigentlich zu sehen auf diesem Bild? Und was ist nicht zu sehen? Das ist auch wichtig. Dann, worum geht es da? Also, was ist der Ort? Manchmal stehen wir vor dem Bild und wenn was schön ist, dann sagen wir, wo ist das denn? Ja, das werden wir uns auch diese Frage stellen. Und dann, aber auch die, wie kann denn das da, dieses Szenario überhaupt möglich sein? Manchmal kommen dann die Gedanken an, fangen dann langsam an. Und dann aber auch, um wen geht es eigentlich hier? Wen betrifft das? Wer ist da eigentlich zu sehen? Schauen wir uns das Erste an. Was ist auf diesem Bild zu sehen, was uns Johannes als Trost gibt? Und damit Gott von seiner Vorstellung einer neuen Welt, eines neuen Himmels, einer neuen Erde. Und wir fangen an mit dem, was man nicht sieht. Stellen Sie sich vor, Sie sind bei jemandem zu Besuch, oder ihr seid bei jemandem zu Besuch, ein Freund, Bekannte, und ihr kommt da rein, vielleicht auch wem Fremdes, und auf einer Kommode im Wohnzimmer steht ein Familienbild. Er guckt sich an, interessant. Dann sieht er, eine Figur ist rausgeschnitten. Das ist doch interessant. Da wird wahrscheinlich zuerst der Blick drauf gelenkt werden und sagen, hey, warum ist die Person rausgeschnitten? Wer ist das und warum macht man so etwas? Und so fängt eigentlich auch ziemlich gleich hier unser Bild an. Er sagt nämlich was, was nicht dabei ist. Und interessanterweise formuliert er, und das Meer ist nicht mehr. Wie? Funktioniert das alles ohne Wasser oder was? Könnte man sich ja fragen. Also wie hat sich das Gott vorgestellt? Oh nein, es ist was anderes. Es ist bildhafte Sprache. Das Meer steht im Alten Testament, in der Antike generell und auch in der Zeit von Jesus als Symbol für die Chaosmächte. Das Meer ist unkontrollierbar. Das Meer ist was, was man damals noch nicht bezwungen hat. Selbst wir bezwingen es ja auch nur ansatzweise. Bessere Schiffe als sie damals. Die waren noch viel mehr diesem Chaosmacht ausgesetzt. Und Meer stand für Chaos, Gefahr, etwas, was ich nicht bezwingen kann. Und jetzt sagt er, in Gottes Zukunft, in die ich blicken konnte, gibt es keine Chaosmächte mehr. Da gibt es nicht mehr, was dem Leben bedroht und dem ich einfach so ausgeliefert bin und nichts dagegen tun kann. Kein Krieg, keine Krankheit, kein Tod. Und damit auch alle die Folgeerscheinungen. Keine Tränen, keine Angstschreie, kein Leid, keine Schmerzen. Das kann man sich gar nicht so richtig vorstellen. Eine Welt ohne Tod, ohne Angst, ohne Schmerz, ohne Abschied nehmen, ohne Weinen. Das gehört nicht in dieses Bild. Es passt einfach nicht mehr dazu. Es wird rausgeschnitten. Das weiß so richtig jemand zu schätzen, wer das erfahren hat, all die Sachen. Und wer sich danach sehnt. Doch schauen wir weiter. Was ist denn? Wie ist sie beschaffen? Also was ist denn zu sehen? Und da sagt der auf dem Thron sitzt, beschreibt Gott, sehe, ich mache alles neu. Ich finde das wunderbare Worte und wunderbare Wortkombination. Alles neu. Diese zwei Worte. Gewaltige Schlagkraft. Neu. Wir lieben Sachen, die neu sind. Wir sind auch schnell dabei, mittlerweile Sachen neu zu kaufen, anstatt sie reparieren zu lassen. Und es ist ja auch irgendwie verständlich. Wenn ihr die Chance habt, zu wählen zwischen einem gebrauchten Auto, was zwar repariert ist und wieder auf den neuesten Stand gebracht worden ist, und einem neuen Auto, was würdet ihr denn wohl wählen? Wahrscheinlich das Neue. Oder? Weil neu schickt für uns ist besser. Ich weiß ja bei einem Gebrauchten nicht genau, wie ist der Vorgänger damit umgegangen. Wie ist er gefahren? Vielleicht hat er irgendeine Rauchnote hinterlassen, wie mich stört. Dann weiß, wie er sich da mit welchen dreckigen Händen er ans Lenkrad gefasst hat oder überhaupt. Ne? Ich habe ja nicht so die Kontrolle darüber, wie er damit umgegangen ist. Und schon manche Vorstellung darüber ekelt einen vielleicht an. Okay, klar, kann man alles reinigen und so. Aber das Fahrverhalten, wer weiß, wie hat sich das auf dem Motor ausgeübt und so. Und ich habe dann die Langzeitschäden zu tragen und so. Lieber neu. Neu ist besser. Und das kennen wir bei sämtlichen anderen Sachen. Und so ist es, wenn er hier neu mitschwingt. Er sagt, ich werde nicht reparieren. Ich werde nicht heil machen. Ich werde nicht verbessern. Es wird neu sein. Völlig neu. Wow. Und zwar alles. Alles. Das betrifft die Natur, das Klima und all die Probleme, die wir damit haben. Die Pflanzen, Tiere. Das Gesetz der Stärkeren wird aufgehoben sein. Kein Fressen und Gefressen werden, kein Morden. Und es betrifft die Menschen. Die Gesellschaft an sich, das menschliche Zusammenleben, aber auch den Menschen an sich, die eigene Person, der Körper, der eigene. Alles neu. Und man, wie sehnt sich jemand danach, ne? Umso älter man wird, umso mehr denkt man, ja, so ein bisschen Reparatur ist schon ganz gut. Aber neu, das kann ich mir ja gar nicht mehr vorstellen, wie das laufen soll. Ja, neu. Ein neuer Leib. Von alten Klamotten trennen wir uns gerne, wenn sie alt werden und wenn sie kaputt gehen, dann kaufen wir uns lieber neue Sachen. Aber wie wäre es, wenn das mit meinem eigenen Leben, mit unserer Welt möglich wäre? Wenn ich nochmal neu haben könnte? Ohne die Verletzungen der Vergangenheit, ohne die Narben an der Seele, ohne das, was mich immer noch hinken lässt, ohne die schmerzvollen Erfahrungen, wenn es neu wäre, neu, völlig neu beginnen, nicht nur general überholt, nicht nur ein bisschen geflickt. Leute, das ist gute Botschaft. Siehe, ich mache alles, alles neu. Und wenn wir in den nächsten Wochen auf was stoßen, was uns so richtig nervt und sagt, das ist nicht so, wie es eigentlich sein sollte, dann merkt euch diese Worte. Ich mache alles neu, auch das. Hoffnung für die Momente, die uns verzagen lassen, verzweifeln lassen. Alles wird neu. Okay, gut und schön, danke. Es lohnt sich, darüber nachzudenken, aber wo soll denn das Ganze sein? Von welchem Ort reden wir denn da? Schlaraffenland oder was? Und da ist eine interessante Formulierung. Er sagt, ich sehe das neue Jerusalem herabkommen auf die Erde. Die Braut kommt auf die Erde hinieder. Diese Neuheit des Seins kommt auf die Erde, betrifft diese Welt. Alles, was ihr seht, euch selbst und alles um euch herum. Hier durchkreuzt diese Vision, die Johannes hat, all unsere Vorstellungen, vielleicht jahrhundertelang geprägte Vorstellungen, die vielleicht auch irrlehre sind. Nämlich, wenn ich mal sterbe, komme ich zum lieben Gott oben in den Himmel. Nee, der Himmel kommt runter zur Erde. Nicht ich komme zu Gott, Gott kommt mit seinem neuen Sein auf diese Welt. Bam. Und erneuert diese Welt. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Vielleicht, weil wir so unsere Probleme mit dieser Welt haben. Und wir wünschten uns eigentlich, dass es irgendwie anders ist. Aber nein, das wird hier erklärt. Er kommt wieder, richtet sein Reich hier auf, ruft die Toten ins Leben und macht hier alles neu. Und er redet von einer Stadt, die niederkommt. Das heißt, doch es ist eben nicht, wir kommen irgendwo in einen wunderschönen Garten und wir fangen wieder neue Zivilisation an oder sowas. Nein! Es gibt Zivilisation, Kultur, Menschen. Und als das Neues kommt es. Das Menschsein selber wird verwandelt und alles, was dazugehört. Damit ist jeder Weltflucht ein Abbruch getan. Damit ist doch egal, was mit dieser Welt ist. Irgendwann holt uns der liebe Gott weg. Nein, das geht nicht mehr. Ne? Der liebe Gott kommt hierher, schaut sich dieses Chaos an und beseitigt das Chaos. Und das ist vielleicht nicht immer gut und lieb und schön. Denn jeder weiß, Kinder am besten, aufräumen ist nicht nur eine schöne Angelegenheit. Ja, klar, danach fühlen wir uns immer besser, wenn alles neu ist, wenn alles ordentlich ist. Aber das alte Ausmisten, das ist schwer. Prozess des Aufräumens heißt Entscheidungen zu treffen. Heißt Arbeit, heißt Kämpfen. Vielleicht sogar mit Tränen, mit Trennung verbunden. Aber das ist, wenn alles neu wird. Und ja, das ist das, was eigentlich Jesus vorhat. Deswegen ist er gekommen. Er ist ja nicht nur gekommen, damit er uns irgendwann mal wegholt, sondern er ist gekommen, auch in uns etwas Neues schon anzufangen, aufzuräumen. Und es soll in uns und um uns Kreise ziehen. Er will das Neue, das alles wird neu, jetzt schon beginnen. Nun, wie ist das möglich? Wie können wir so eine verrückte, andere Welt uns denken und dass das hier verwandelt wird? Wie soll das gehen? Hat er da einen bestimmten Mechanismus? Was ist der Trick? Was ist der Unterschied zwischen uns jetzt und dann? Und dazu macht unser Text nur Andeutung, weil er benutzt ein starkes, gutes Bild noch, was kommt, was wir aber erst im Vers 16 sehen. Also nicht ganz unser Predigtext, aber ich greife heimlich vor. Und zwar, hier sind Vers 16, ich komme gleich dazu, dass dieses neue Jerusalem beschrieben ist wie ein Würfel. Es ist so breit und so tief, wie es auch hoch ist. Das ist total interessant zu lesen. Also man könnte ja auch sagen, okay, jetzt wird quadratisch gemessen, Städte sehen wir ja meistens als Fläche an, als eine quadratische Stadt. Nein, aber er sagt auch, es ist so gleich so breit, wie tief, wie es auch hoch ist. Wie ein Würfel. Nun cool, wir haben ja mittlerweile coole Science-Fiction-Filme und so und deswegen können wir uns auch vorstellen, dass Städte auch in die Höhe wachsen. Ne? Dann ist es also so ein quadratisches Gebäude oder wie auch immer, eine Riesenstadt, die quadratisch ist, wie ein Würfel. Nein. Ich glaube, auch das ist wieder Bildsprache. Und jetzt müssen wir uns kurz in das jüdische Denken hineinbegeben, weil die Juden, wenn sie es gelesen haben, die haben in diesem Bild was erkannt und haben gestaunt. Und wir müssen staunen lernen, indem wir erst jetzt kurz in das jüdische Denken eintauchen. Denn Johannes benutzt ganz oft hier Bilder aus dem Alten Testament. Und wenn wir hier an einen Würfel denken, dann gibt es nur eine Sache, die ich eigentlich kenne im Alten Testament, die an einen Würfel erinnert. Und nämlich, wenn wir an die Baupläne des Tempels denken, der Stiftshütte und später des Tempels. Da sehen wir zum einen, hier ist die Tempelanlage, Brandopferaltar, es gibt so ein Becken und hier, das ist das ganze Tempelgebäude. Der Tempel und auch die Stiftshütte waren ein rechteckiges Gebäude. Und das genau aufgeteilt ist in drei, also eigentlich in zwei Bereiche, nämlich einmal das Heilige, es nimmt zwei Drittel ein und dann gab es einen Raum, das Allerheilige. Das ist quadratisch. Quadratisch. Ein Würfel. Im letzten Bereich dieses Tempels oder dieser Stiftshütte zuerst. Und dieser Bereich, das war der Ort der Gegenwart Gottes. Das war das Allerheiligste. Eigentlich durfte da niemand rein. Nur einmal im Jahr ein hoher Priester unter ganz schweren Auflagen und der ist da eigentlich auch nur rückwärts reingelaufen, damit er ja nicht irgendwie Gott zu Gesicht bekommt. Und jetzt müsst ihr mit dieser Brille mal diesen Text hören. Das ganze Sein, alles Menschsein wird sich in diesem Würfel befinden. Nicht mehr dieser Raum ist irgendwie auf dieser Erde, Gottes Thron irgendwo in einem bestimmten Land verborgen und unter schweren Voraussetzungen geschützt, sondern alles Sein wird hineingenommen in diesen Raum. Alles in der Gegenwart Gottes. So beschreibt es unser Text. Die Wohnung Gottes mitten bei den Menschen. Er wird in ihrer Mitte wohnen. Gott wird alles in allem sein. Alles sozusagen im Allerheiligsten. Mitten in der Gegenwart Gottes. Es gibt kein Wo ist Gott mehr? Weil ich befinde mich in ihm. Jeder wird davon überzeugt sein, um seine Realität wissen, hineingenommen sein in sein Wirken. Diese Welt sozusagen mitten in ihm. Er ist nicht nur ein Besucher, er ist alles in allem. Und das hat zur Folge, dass die Chaosmächte ruhen müssen. Das hat zur Folge, dass sich ganzes Menschsein, unser Miteinander verändern wird. Weil er, der das Leben ist, alles eingenommen haben wird. Und ein letzter Blick. Aber kann das nicht auch wirklich alles Wunschtraum sein? Jetzt mal wirklich, das kann doch auch nur eine Hoffnung, ein Johannes, der vielleicht schon ein bisschen ja, dement geworden ist, wer weiß, oder was weiß ich, was er gesehen hat, der Gute. Hat da vielleicht ein bisschen Nahrungsentzug gehabt und hat dann Sachen gesehen. Und jetzt kommt eine Sache, die er nennt und die mich getroffen haben und wo ich meine Hoffnung habe, dass das doch stimmt. Oder warum wir diese Hoffnung zur eigenen machen können. In Vers 7 heißt es, dass alles wird das Erbe dessen sein, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn, mein Kind sein. Das ist an alle die Menschen gemeint zum einen. Wie gesagt, es ist ein Buch, das hineingeschrieben ist von den ersten großen Christenverfolgungen. Schwere Zeiten für Christen. Und gesagt hat, bleibt dran, haltet durch. Seid siegreich, indem ihr ihm die Treue haltet. Und dann werdet ihr das miterleben. Aber jetzt noch mehr. Er beschreibt es nicht nur schemenhaft, diese Leute, die da sein werden, die Gott treu sind, sondern Wenn man dieses Bild betrachtet, dann sticht eine Person hervor, die ist ganz klar zu sehen. Für uns ist es ein Bild der Zukunft. Für ihn ist es aber ein Bild, ja, wie ein Foto, das die Wirklichkeit festhält. Wisst ihr, wenn wir ein Foto machen, dann nehmen wir eine Momentaufnahme fest. Ein Foto zeigt, was wirklich ist. Für uns wirkt dieses Bild wie etwas, was noch kommen wird. Und es heißt ja immer, ich werde das tun, ich werde das tun. Aber es gibt eine Person, für die ist dieses Bild Vergangenheit bzw. Gegenwart. Es ist so. Einer, der den Kampf schon gekämpft hat, der siegreich schon hervorgegangen ist, der gelebt und gestorben und auferstanden ist, der sein Erbe schon angetreten hat, der nicht heißt, er wird irgendwann erben, er hat schon geerbt. Nämlich Jesus Christus. Wisst ihr, und das ist die große Hoffnung der Christen. Sie gucken nicht nur in die Zukunft und sagen, irgendwie, irgendwann wird irgendwas besser, sondern sie gucken vielmehr zurück oder auf den, der da war und der ist, nämlich auf Jesus und sehen, in ihm hat sich dieses Neue schon ereignet. Diese Neuheit, dieses alles wird neu, ist an einem Punkt, an einem Menschen schon in dieses Dasein hineingebrochen. Indem er den Tod überwunden hat, indem er einen neuen Leib hat, indem die neue Herrlichkeit Gottes schon hervorbricht. Er ist sozusagen der Punkt des Bildes, das sich schon verwirklicht hat. Und indem wir auf ihn schauen, wissen wir, und irgendwann wird das ganze Bild verändert sein. Stellt es euch so vor, wie wenn eine wunderschöne Stadt geplant ist und ein Haus, das steht schon da. Und es ist in super Zustand gebaut. Und wir gucken uns an und denken, oh ja, und irgendwann wird die ganze Stadt so sein. Und die Vorfreude wächst. Es ist nicht nur leere Versprechung, man hat schon begonnen. Und so ist es mit diesem einen. Er hat schon überwunden, er hat schon besiegt. Er ist schon neu. Und er sagt, Leute, es ist nicht nur eine billige Vertröstung, ein vages Hoffen, sondern schaut auf mich. Ich bin der, der überwunden hat. Und wenn ihr euch an mich festmacht, dann gilt das, was über mich hier gesagt wird, auch über euch. Und ihr werdet dasselbe Erbe antreten. Dann wird dieses Bild Wirklichkeit. Nehmen wir dieses Bild mit. In all unserem Schmerz, in unserem Abschied, in unseren Trauerfeiern, die Worte und das Bild, ich mache alles neu. Und schauen auf den, in dem schon alles neu geworden ist, zu wissen, wir gehen nicht dem Ende, sondern dem Anfang von Gottes Herrlichkeit und neuer Welt entgegen, der Heimat. Amen.